أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد wie ihr schon auf dem Leinwand sehen könnt geht es um vier Geschichten aus dem Sure Al-Kahf und es gibt im Arabischen Al-Kahf und Al-Hira beide heißt Höhle Hira wo der Prophet a.s. im Jabal al-Nur, in dem Berg, wo das Licht, die erste Offenbarung zu ihm offenbart worden ist, wird Hira genannt. Und in diesem Stelle wird in dem Koran Al-Kahf genannt. Der Unterschied ist, dass Hira ist ein ganz kleines Raum, eine Höhle, was ganz kleines Raum ist. Und Al-Kahf ist sehr große, breites Raum, eine Höhle. Deswegen gibt es in Arabischen, zum Beispiel hier gibt es 6 Säulen. Jede Säule hat einen Namen, einen anderen Namen. Und das zeigt, dass die arabische Sprache ist sehr reich und sehr breit. Deswegen, wenn man nur Arabisch kann, die arabische Sprache öffnet den Geist des Menschen. Das heißt, wenn man klug sein möchte, seinen Verstand stark haben möchte, dann wird ihm empfohlen, Arabisch zu lernen. Denn das arabische Sprache wird auch nicht empfohlen, arabischen Kindern andere Sprachen zu lernen. Denn wenn er andere Sprachen neben Arabisch lernt, kann das dazu führen, dass sein Geist wird schwächer werden. Deswegen wird empfohlen, arabischen Kindern später zweite Fremdsprache zu lernen. Erstmal nur die Muttersprache Arabisch richtig zu lernen, damit sein Geist geöffnet ist. Deswegen gab es in Andalus zum Beispiel, vor 1000 Jahren ungefähr, Bibliothek, gab es 9 Millionen Bücher. 9 Millionen Bücher gab es schon bei den Muslimen in Andalus vor 1000 Jahren und es gab 90 Bibliotheken. Und in Frankreich im gleichen Zeitalter, im gleichen Zeitraum, gab es Gesamtbücherzahl 85 Stück. Ganze Bibliothek hat nur 85 Bücher. Muslime haben 90 Millionen Bücher und das zeigt, ihre Geist öffnet. Deswegen werde ich paar Sachen nehmen und diese ist sehr, sehr wichtig für uns, denn der Gesandte a.s. hat uns berichtet, liest Bruder Dawud.
Der Prophet sagte,
sallallahu alaihi wasallam, was sagte er?
Wer die Sura al-Kahf liest, dem wird sie am Tage der Auferstehung ein Licht sein, das von seinem Auferstehungsort bis nach Mekka reicht.
Habt ihr verstanden? Das ist gewaltige Eigenschaft. Wer Sura al-Kahf liest, so wird das für ihn ein Licht sein, Yawm al-Qiyamah. Warum? Das werde ich gleich erzählen. Weiter.
Und dem, der die letzten 10 Verse des Sura liest, der Teil Antichrist erscheint.
Also Antichrist ist falsch, das ist nicht richtig. Das ist Übersetzungsfehler, das muss korrigiert werden. Sondern wir sagen der Scharlatan. Weil Antichrist ist gemeint, er wird, wie heißt das, die Christen bekämpfen. Und das stimmt nicht, der Dajjal wird die Leute der Schrift werden ihm unterstützen. Er wird nicht der, wie heißt das, Antichrist sein. Das stimmt nicht, das hat leider Bubenheim so übersetzt, das von Frank Bubenheim, und das ist falsch. Weiter.
Dem wird dieser nicht schaden.
Das heißt, Dajjal, der Scharlatan, der sich als Gott zeigen wird. Er wird sagen, ich bin euer Herr. Er wird Fähigkeiten haben, was Allah ihm gegeben hat. Er wird auf der Erde nur 40 Tage existieren. Aber der erste Tag wird wie ein Jahr sein, der zweite Tag wird wie ein Monat sein, der dritte Tag wird wie eine Woche sein und die restlichen Tage werden wie normale Tage sein. Und in diesem Tag, er wird Wunder haben, was Allah in Kräfte gegeben hat. Er wird die Hölle und das Paradies in seiner Hand haben und er wird Angebot machen. Wo willst du gehen? Hölle in das Paradies. Wer das Hölle nimmt, er wird gerettet und wer das Paradies nimmt, er geht in die Hölle. Und er wird, wie gesagt, Leben erwecken mit Allahs Erlaubnis. Und auf seinen Stirn steht, dass er ist ein Kafir, ein Ungläubiger. Und das wird nur ein Mu'min, ein gläubiger Muslim lesen können. Das heißt, liebe Geschwister, was für eine Kraft hat diese Sure, wer das liest, dass er ist von Dajjal geschützt. Er wird keinen Schaden bekommen. Was heißt das? Und das ist sehr, sehr wichtig. So lernen wir, liebe Geschwister, dass dieser Hadith, gibt es viel über Surat al-Kahf, Empfehlungen und Vorzüglichkeiten. Einer der Vorzüglichkeiten ist, dass der Gesandte a.s. sagt, Ve Suratul Kehf liest, das reicht ihm 7 Tage bis zum nächsten Freitag plus 3 Tage. Das heißt, was für Kräfte verstecken sich in Suratul Kehf, dass du 10 Tage deinen Weg gar nicht irren kannst. Sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Und heute, wenige lesen Suratul Kehf am Freitag und die das lesen, lesen nur mit Auge, ohne nachzudenken, ohne zu verinnerlichen, ohne die Hintergründe zu wissen und noch weniger, die auch versuchen, nach diesen Anweisungen zu leben. Schaut, was gibt es in Ashabul Kehf? Erstmal die Leute, die in der Höhle in Schlaf eingegangen sind, über sie wird gesprochen. Dann die 2 Gartenbesitzer, einer ist gläubig, einer ist ungläubig, und haben ein Gespräch, darüber erzählt uns 4 Geschichten. Dann die Geschichte mit Musa und Khidr und einem Propheten und einem rechtschaffenen Diener. Und in diesem Geschichte passiert wieder 3 Geschichten. Das heißt, Vorfall zwischen Musa und Khidr passiert 3 Sachen, große Sachen, was uns Koran und Kerim erzählt. Und die 4. Sache ist Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn ist gemeint, der Mann mit 2 Hörnern. Was ist aber gemeint mit den Hörnern? Ist das gemeint, was einige sagen, der hatte eine Mütze, wie die Wikinger, die dann Hörner hatten? Oder ist gemeint sein Reichtum, was zwischen Osten und Westen war? Wie Al-Salam sagt, der Reichtum von Iblis ist zwischen Osten und Westen, dass er seine Hörner wohl aufgehen, dass er in diesem Region stark ist. Es gibt viele Meinungen über die Sache. Wichtig ist, erzählt über was? Über einen Herrscher. Das heißt, die erste Geschichte beinhaltet eine Sache, die 2. Geschichte beinhaltet ein Thema für uns, die 3. und die 4. Und in der Mitte von Suratul Kehf ist 110 Verse, aber Vers 50, das heißt fast in der Mitte, kurz vor der Mitte, erwähnt Allah Azza wa Jalla, in diesen 4 Geschichten hat Iblis, der Teufel, eine Rolle. Lies, Achi, den Vers unten.
Wollt ihr euch denn ihn, den Teufel und seine Nachkommenschaft, zu Schutzherrn anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch Feind sind? Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten.
Das heißt, überlege jetzt. In diesen Prüfungen gibt es 4 Fitner. Diese 4 Geschichten sind eine Versuchungen, Prüfungen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vergiss aber niemals die Rolle von Iblis in diesen Geschichten. Was will Iblis haben? Er will euch zu sich rufen und euch in die Irre führen. Und er wird alles verkleiden und tarnen und anders zeigen, dass du von Allah azza wa jalla fernbleibst. Und wer das Tausch eingeht, was ist das? Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten, für die Salimiten. Das heißt, die erste Geschichte ist was? Lies, Achi, Omar. Rote unten. Nein. Ist Fitna, das heißt Ashabul Kehf, das heißt, das ist eine Qissa über die Leute in der Höhle, was sie werden, Versuchung haben in der Religion. Zweitens, Besitzfitna, das heißt, diese 2 Gartenbesitzer, die ein Gespräch führen und diese Geschichte erzählt uns, ist Qissatul Mal. Allah Azza wa Jalla berichtet uns über die Geschichte von dem Besitz. Schlussfolgerung ist, das heißt, ein Besitz ist eine Fitna, eine Prüfung, eine Versuchung, wo der Muslim wissen muss, wie er sich zu verhalten hat. Die dritte ist das Qissa zwischen Musa und Khidr, und das ist Fitnatul Ilm. Das heißt, Wissen kann Versuchung werden. Kann was werden? Fitna werden. Ein Mann kam zu Musa a.s. und hat gesagt, gibt es auf dieser Erde jemand, der mehr Wissen hat als du? Jetzt? Er hat gesagt, nein, weil er dachte, er ist Prophet und es gibt es auf der Erde keinen anderen, der mehr Wissen hat von den Geschöpfen als er. Daraufhin Allah hat ihn kritisiert und gesagt, warum er nicht das Wissen zu Allah geschrieben hat. Er müsste sagen, Allahu a'lam, Allah weiß am besten. Weil er gesagt hat, ich, daraufhin hat Allah geantwortet, nein, es gibt jemanden, der hat mehr Wissen als du. Daraufhin hat Musa gesagt, ich will ihn unbedingt kennenlernen. Der hat Allah tagelang, monatelang angefleht und Gebete verrichtet, dass er diesen Mann kennenlernen soll. von ihm zu lernen. Um zu lernen von ihm. Und das zeigt, welche gewaltige Bescheidenheit hat ein Prophet, dass er sagt, ich möchte von jemandem lernen, der kein Prophet ist. Stell dir vor, ein Professor geht zu einem Lehrling und sagt, bring mir bei. Geht doch gar nicht. Kein Professor wird das akzeptieren. Dass du sagst zu dem Professor, geh und lerne bei dem Lehrling. Er sagt, das habe ich vor 30 Jahren sein Buch geschrieben. Habt ihr verstanden? Und die dritte Sache ist die Fitna des Sultan, die Versuchung als Herrscher. Das ist gewaltig. Das heißt, jeden Freitag, wenn du Surat al-Kahf liest, dann hast du vier Versuchungen zu verstehen in deinem Leben. Wer diese vier Versuchungen sich davon befreit, was hat er geschafft? Dajjal kann ihn nicht mehr schaden. Wenn jetzt Dajjal kommen würde und er hat das verinnerlicht, er ist auf einem Licht, das 10 Tage ihn schützen wird. Nur er muss das umsetzen. Das heißt, Religion ist eine Prüfung. Um gerettet zu werden, brauche ich bestimmte Sachen. Und zwar, das nennen wir den Rettungsboot. Was ist das Rettungsboot? Ist zurückgekommen? Ist da? Das heißt, für den Fit. Habt ihr eure Handys oder irgendwas sabotiert hier? Ist auch Fitner geworden. Da? Ja. Ist jetzt da? Alhamdulillah. So, das heißt, rechtschaffene Freunde ist eine Rettung. Schau, du bist hier mit einer Gruppe von Freunden gekommen. Solange du mit dieser Gruppe bist, die werden dich zum Gebet rufen, die werden dich zum Allah erinnern, sie werden dir helfen in deinen Anbetungen und du bist ferngeblieben von Sünden. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, in diesem Moment rechtschaffene Freunde zu haben. Besitzfitne, damit du nicht reinfällst in diese Prüfung, Versuchung, was ist die Rettung? Du musst das wahre Gesicht von Dunya kennen, dass dieser Dunya ist befristet. Wo sind die Besitzer vorher geblieben? Sind alle gestorben, auch du wirst sterben. Und du wirst auch Rechenschaft geben von deinem Besitz. Deswegen, du musst den wahren Gesicht von Dunya erkennen. Fitnatul Ilm, was ist das? Die Versuchung vom Wissen ist Bescheidenheit. Der Gesandte alaihi salatu wasalam war sehr bescheiden. Wenn jemand gekommen ist und war aufgeregt, er redet mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ist aufgeregt, der Gesandte hat ihn beruhigt. Er hat gesagt, guck mal, ich bin auch ein Sohn von Quraysh. Ich esse auch alte, getrocknete Fleischstücke. Hat ihm Moral gegeben, dass er zeigt, dass er es bescheiden. Wenn ein Fremder kam, er konnte nicht unterscheiden, wer der Prophet ist und wer seine Gefährtin ist. Der hatte sich unter ihnen eingemischt. Und Führung, Fitna, das heißt zum Herrschen, Fitna des Sultan, ist gemeint Ikhlas. Da brauchst du Ikhlas, weil sonst du wirst korrupt werden, du wirst deine Führung so hart führen, dass am Ende alle gegen dich Aufstand machen und Allah undankbar werden. Und das ist eine große Versuchung. Und diese Versuchung kann der Herrscher nur erreichen mit Ikhlas. Und das alles beide brauchen wir zwei Sachen. Viel Allah erwähnen. Und genauso jenseits gedenken. Das heißt, je mehr wir an das Akhira denken, so wird uns diese Rettungsboot bi'iznillahi ta'ala helfen. Schauen wir mal zum Beispiel Rettungsboot 1. Rechtschaffene Freunde, liest Omar den ersten Satz, alles von Suratul Kahf.
Und geduldige dich zusammen.
Laut, die Brüder hören nicht hinten.
Und geduldige dich zusammen mit denjenigen, die den Herrn morgen.
Allah sagt, und geduldige dich. Fasbir nafsak. Du sollst dich geduldigen, sei standhaft. Mit wem? Mit deinen Brüdern. Zu wem sagt er das? Zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte muss geduldig sein, zu seinen Geschwistern. Weiter.
Die ihren Herrn morgens und abends anrufen, in Trachten nach seinem Wohlgefallen.
Das heißt, diese Brüder haben nur ein Ziel. Sie beten Allah Tag und Nacht und erwarten, Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Das ist unser Wunsch, warum wir hier gekommen sind. Aus Passau, aus Regensburg, aus Stuttgart, aus Berlin, aus Braunschweig. Von überall sind Brüder gekommen, nur ein Ziel. Wir wollen Allahs Wohlgefallen. Weder Geld hat uns hier gebracht, noch was anderes. Deswegen, liebe Geschwister, sollst du geduldig sein, damit du diese Prüfung auch bestehen kannst, was du jetzt 3 Tage verbringen wirst. Weiter.
Und lass deine Blicke nicht über sie hinauswandern, indem du nach dem Schmuck des irdischen Lebens trachtest. Und gehorche nicht dem, dessen Herz wir achtlos für die Erinnerung an uns gemacht
haben. Das heißt, gehorche nicht Menschen, die Allah nicht akzeptieren, die unachtsam leben, die in Beigesellung sind. Weiter.
Und gehorche nicht dem, der seinen Gelüsten folgt und keinen Masken zieht.
Fremder Sünder, der sündigt nur und hat nur Sünde im Kopf. Mit dem hast du nichts zu tun. Ein Muslim, wenn er gerettet werden möchte, soll er diese Aktion starten. Mein Rettungsboot ist meine was? Meine Geschwister, muslimische Brüder, die das gleiche Ziel anstreben. Weiter. Was ist das Rettungsboot? Wie heißt das? Ich mache das immer in mehreren Sprachen, Vorträge, deswegen kann sein, dass da andere Sprachen stehen. Das heißt, der wahre Gesicht von Dunya zu erkennen, Barish. Liest du die über, wie heißt das, den Vers 45?
Und bringe ihnen das Gleichnis vom diesseitigen Leben.
Sehr wichtig, du sollst wissen, welchen Platz hat diese Dunya. Damit du nicht an Dunya hinterherläufst. Denn dieser Dunya-Versuchung kann dich in Irre führen. Und dann verlierst du dein ewiges Leben. Was ist das Beispiel? Weiter.
Es ist wie Wasser.
Wie Wasser. Weiter.
Dass wir vom Himmel hinabkommen lassen.
Allah lässt das Wasser herunterkommen als Regen. Und dann?
Worauf sich damit das Gewächs der Erde vermischt.
Und ihr seht das, wir sind jetzt im Winter gewesen, jetzt sind wir Frühling geworden, das Wasser regnet das ganze Jahr. In diesem Winterzeit hat es jetzt geregnet, im Frühling jetzt, die Blumen gehen auf. Weiter.
Dann wird es vertrocknet im Zeug, dass die Winde verwehen.
Und dann kommt wieder Sommer und dann Herbst. Und dann sind die wieder gelb geworden, trocken geworden und kommt ein einfacher Wind. Die Bäume, die grün waren, stark waren, plötzlich diese Blätter alle fallen runter. Und so ist auch der Mensch. Der ist gekommen und wird gehen. Deswegen, womit beschäftigst du dich? Und was hast du für Ziele gemacht? Weiter.
Allah hat jetzt allem völlig die Macht.
Das heißt, Allah verwaltet dich und deinen Besitz. So wisse den wahren Gesicht von Dunya. Allah ist der wahre Besitzer, nicht du. Allah ist Malikul Mulk, der Besitzer von allem. Er ist der Herr von allem. So ist deine Aufgabe, das zu verstehen. Dritte Sache ist Bescheidenheit. Guck mal, schau den Bescheidenheit von Musa. Er ist ein Prophet. Noch dazu von Ulul Azm, von den großen Propheten, die entsandt worden sind, mit großer Mission, mit gewaltigem Buch ist er entsandt worden. Schaut, was er sagt. Lies.
Ja. Er, Musa, sagte, und ich werde mich keinem Befehl...
Zu Khidr sagt er das.
Und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen.
Das ist einem Lehrer. Einem Lehrer sagt er, ich werde keinem Befehl von dir widersetzen. Wie ist es dann, wenn dein Lehrer ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ist unser Lehrer, er hat uns Koran gegeben. Wisst ihr, laut Statistik, das wurde in islamischen Ländern Statistik gemacht, Bedürfnis nach Koran. Wann hat der Mensch Bedürfnis, Koran zu lesen? Zum Beispiel, du hast am Tag bestimmte Bedürfnisse. Du musst arbeiten gehen, du musst Miete zahlen, du musst Essen kochen, du musst versorgen für deine Kinder. Wann ist die Reihenfolge, dass du sagst, jetzt muss ich Koran lesen? Wenn ich jetzt Koran nicht aufmache und nicht lese, dann wird mein Tag ruiniert. Dann werde ich keinen Erfolg haben. Laut Statistik bei Muslimen kommt der Koran durchschnittlich auf 264. Reihenfolge. 264. Reihenfolge. Das heißt, der Tag hat nur 24 Stunden. Du hast nur 24 Aufgaben, kannst du maximal erledigen. Wie viele Aufgaben hast du erledigt? Das heißt, der Koran, Allahu alam, nach meiner Berechnung, nach meiner Erklärung, der Koran kommt in dein Leben einmal im Jahr am Tag 264. Tag. Das heißt, irgendwo in Ramadan. irgendwo in Ramadan sagst du dann, okay, ich mach mal jetzt Koran auf und schau mal und lese mal da ein paar Verse. So viel leider. Das Durchschnitt ist traurig, liebe Geschwister. 264. Bedürfnis. Nicht erste Bedürfnis, nicht zweite, nicht dritte, nicht zehnte, nicht zwanzigste. Nicht mal hundertste. Nicht mal zweihundertste. Das ist die Realität von Muslimen. Das ist unsere Realität. Aber wenn wir reden, wir sind Verteidiger von Koran, wir lieben Koran, wir predigen von Koran, aber in Wahrheit, Koran ist gar nicht in unserem Leben erst am Tag 264 im Jahr. Das ist traurig. Deswegen messe dich mit Koran und Kadim. Schaut, und Musa sagt zu ihm, und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Obwohl er ist Prophet, obwohl er hat ständig Kontakt mit Jibril und Allah redet mit ihm direkt und trotzdem schaut, was er seinem Lehrer sagt. Das ist Bescheidenheit, höchste Stufe von Bescheidenheit. Dazu kommen wir gleich. Dann Ikhlas, als Herrscher, liest Dawud.
Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn in niemanden beigesinnen.
Das ist das letzte Vers von Suratul Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Und derjenige, der hofft, Allah zu begegnen. Und alle Gelehrten sagen, das ist Zusammenfassung vom ganzen Koran. Koran hat 6236 Verse und dieser Vers, Suratul Kahf 110, ist die Zusammenfassung. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn, Allah Azza wa Jalla, hofft, dich zu treffen, der soll was tun? Der soll rechtschaffen handeln. Das heißt, er soll Taten haben. Weil was nützt Iman ohne Taten? Aber diese Taten haben eine Bedingung. Beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Sonst hat das keinen Nutzen. Habt ihr verstanden? So, wir kommen jetzt zu der ersten Geschichte. Und wir gehen ganz schnell, weil sonst jede Geschichte dauert 4 Stunden. Das heißt, durchschnittlich, ich habe das mal getestet, dauert jede Ders-Geschichte 4 Stunden Erklärung. Und diese Erklärung jetzt, wir haben gute 40 Minuten, das zu erklären, inshallah. Ich habe den Zähler vergessen anzumachen, tut mir leid. So, erste Geschichte. Die Gefährtin in der Höhle. Natürlich, ihr müsst wissen, wenn wir mit Koran, und ich mache jetzt einen Test, damit ihr seht, wie wertvoll Koran al-Karim ist, wie viel du brauchst in deinem Leben. Du kannst gar nicht ohne einen Tag Koran leben. Denn Koran ist, wir sagen Ma'ida, ist ein Tisch vom Mahlzeit. Ist voll mit Essen drin. Aber dieser Mahlzeittisch, wenn du isst vom Koran, du wirst nie satt. Nach Isha-Gebet, die Brüder haben für euch Essen gemacht. Spätestens nach dem zweiten Teller, du bist satt geworden, du willst nicht mehr. Auch wenn die sagen, hier noch Leckeres, du sagst, nein, halas, voll. Bei Koran und Karim ist Ausnahme. Je mehr du davon isst und zu dir nimmst, so wirst du niemals satt werden. Habt ihr verstanden? Sondern du wirst noch mehr wünschen, was zu nehmen. Und heute speziell, wenn jemand einen Beruf hat von euch, jemand hat eine Ausbildung, ein Studium, einen Beruf, egal welche, er wird noch mehr mit Koran seinen Beruf identifizieren können. Und je mehr er das entdeckt, dass der Koran das alles schon ihm berichtet, über seinen eigenen Beruf, über seine Zukunft, was er dort finden wird, dann wird er noch mehr sich mit Koran beschäftigen. Warum? Weil Koran ist für ihn eine Licht, haben wir gesagt. 10 Tage, nur diese Sure. Und wie ist es, wenn er komplett im Koran sich beschäftigt? Wenn nur eine Sure schon reicht, dass du den Dajjal besiegen kannst und dass der Dajjal dir nicht schaden kann, wie ist es dann, wenn du den kompletten Koran hast? Das ist gewaltig, liebe Geschwister. Deshalb werden wir mit euch über diese Verse reden und sprechen. Bruder, liest die Übersetzung, Name. Ich will euch kennenlernen. Wie heißt du? Dawud. Lies die Übersetzung bitte.
Meinst du wohl, die Gefährten in der Höhle und Adrakim seien ein Wunder unter unseren Zeichen?
Das heißt, der Gesandte alayhi salatu wassalam ist schockiert, als er die Geschichte über Ashabul Kahf hört und die Leute Ar-Raqim, ist eine Tafel, wo die Namen standen, die in der Höhle waren. Wird gesagt, war am Eingang, wird gesagt, ist ein Ortsname, wird viele Meinungen. Allah kennt die Wahrheit, was es ganz genauestens ist, aber die meiste, stärkste Meinung, was authentisch überliefert worden ist, ist gemeint, da stehen die Namen in den alten Büchern, wer die Leute waren, die in der Höhle, die sieben, die in der Höhle waren, die dort gewesen sind. Das heißt, der Gesandte hat sich gewundert über diese Nachricht. Und Allah sagt, meinst du wohl, die Gefährten in der Höhle und Ar-Rahim seien ein Wunder unter unseren Zeichen? Allah hat noch größere Zeichen. Für uns ist gewaltig. Sieben Menschen gehen in die Höhle rein und schlafen über 300 Jahre in der Höhle und wachen auf. Und weder ihr Essen noch ihr Körper hat sich verändert, noch ihr Zustand von Gesundheit hat sich verschlechtert. Wie ginge das? Das ist gewaltige Nachricht. Aber Allah sagt, der Klügere, wenn er in Tiefe schaut im Universum, wenn er im Universum in das Tiefe hineinschaut, so wird er andere Zeichen sehen. Er wird noch gewaltigere Zeichen sehen. Dann schau das Sonnensystem an, schau das Pflanzenwelt an, schau die Meereswelt an, schau die Galaxien an, schau andere Orte der Welt an, dann wirst du noch mehr Wunder sehen und noch mehr werden sie dich beeinflussen. Und wir sehen jeden Tag Zeichen. Schau nur dein Kreislaufsystem an. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Schaut ihr euch denn selber nicht an, dass ihr darüber nachdenkt, wer hat mir diese Form gegeben, wer hat mir diese Gestaltung gegeben? Wie läuft mein Nerven, meine Muskeln, meine Knochen, meine Zellen? Wie entsteht der Mensch? Wie ist das passiert? Alles gewaltig, liebe Geschwister. Deswegen beschäftige dich mit Koran und Kerim. Und Allah Azza wa Jalla beschreibt uns Nachrichten, beschreibt uns in dieser Sache gleichzeitig. Und die Experten haben daraus Bücher geschrieben. Nicht Muslime nehmen Koran und Kerim. Es gibt Orientalistik, es gibt Islamexperten, es gibt Nahostforschungen und sie forschen nur Koran und Sunna. Und nehmen diese Verse. Und jeder ist Berufmann. Die bringen zum Beispiel einen Psychiater. Sie bringen einen Mediziner. Sie bringen Ingenieure. Sie bringen Historiker. Sie bringen jeden Fachgebiet. Heute in Berlin, in Göttingen, in Osnabrück. Und wird dann ihnen Koran gegeben. Und sagt, lies den Koranvers und finde, was dieser Vers mit dir und deinem Beruf zu tun hat. Und wenn du liest, du wirst Sachen entdecken, und Zeichen entdecken, was gewaltiger ist in deinem Beruf, was du nie vorher gefunden hast. Deswegen letzte Entdeckungen, was die Menschheit macht. Bring mir einen Wissenschaftler, der hat Handy entwickelt. Wenn du ihn forschst, er hat vorher Koran gelesen. Gibt es geheime Dokumente? Er hatte irgendwie Kontakt mit Koran und Kerim. Kann gar nicht sein, dass er was entwickelt, oder für die Menschheit was macht, ohne dass der Koran keinen Einfluss hat. Geht gar nicht. Das müsst ihr wissen. Und jetzt Koran und Kerim wird uns Ashabul Kahf vorstellen und erzählen diese Geschichte. Und Allah sagt, denkst du, das ist von großen Zeichen, obwohl das große Zeichen ist? Obwohl das große Zeichen ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns gleichzeitig, wie man eine Organisation führt. Wir haben hier viele Organisationen, mindestens zurzeit sitzen hier 6, 7 Vorstände, verschiedene Städte, mindestens 6, 7. Morgen werden 10 Vorstände hier sitzen, inshallah, im Harz. Das heißt, Allah erklärt uns gleichzeitig in der Geschichte, wie man am besten eine Organisation führt. Wir fangen an. Ihr wollt Organisation gründen. Warum sind wir hier? Wegen Dawah. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen Dawah machen. Das heißt, wie macht man am besten eine Organisation? Und die Nicht-Muslimen haben das vom Koran genommen, haben sogar Bücher geschrieben, aber er schreibt dann seinen Namen. Der sagt, bester Organisator, Vereinsbücher und so weiter, haben sie vom Koran und Kerim genommen. Liest die Übersetzung.
Wir wollen ihre Geschichte wahrheitsgemäß berichten. Sie waren junge Männer.
Stopp, sie waren junge Männer. Das heißt, du willst einen Verein gründen, einen Vorstand. Männer, die mit dir arbeiten sollen, aber sollen junge Männer sein. Was ist gemeint mit junge Männer? Waren das 13-Jährige, 14-Jährige? Oder ist damit was anderes gemeint? Und Allah sagt in Mehrzahl. Das heißt, wenn du eine Organisation machen möchtest, du kannst nur Erfolg haben, wenn das eine Mannschaft ist, eine Mehrzahl ist. Einzahl, wer macht Einzahl Dawa? Sein Dawa wird enden, wenn er stirbt, sofort. Gleich im Moment, gleiche Stunde. Aber wenn du sagst, ich will einen Dawa machen, und das war die Dawa von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schau, er ist ca. 1438 sind wir jetzt. Ca. 1400, 1421 Jahre ist er schon gestorben, und in diesem Zeitraum, sein Dawa lebt immer noch. Warum? Er hatte eine Mission. Aber wenn du sagst, nein, ich will nur diese vier Wände erreichen, und wenn ich tot bin, ist alles vorbei, dann ist das kein Ziel. Das heißt, müssen Mehrzahl sein, und zwar junge Männer. Und mit jungen Männern ist gemeint nicht ihre Zahl, ihre Alter, sondern ist gemeint ihre Entwicklung. Wenn jemand sagt, mein Kopf, mein Verstand ist zu, ich erzähle jetzt dem Bruder, er sagt, ich verstehe nichts, ich bin geschlossen, ab diesem Alter, ich kann nichts mehr lernen, dann mit ihm machst du keine Dawa-Organisation. Warum? Weil der ist geschlossen. Halas. Er hat seinen Verstand abgeschaltet. Das heißt, du nimmst für die Arbeit Leute, die noch jung sind, yani akzeptieren Veränderungen. In den kannst du dich investieren. Das heißt, der ist für Entwicklung offen. Er kann seine Person entwickeln. Viele Brüder, den kannst du nicht mehr entwickeln. Der ist 20 Jahre alt, aber Khalas schon aus. Der ist geschlossen. Du musst einen Bruder nehmen, der ist zwar 60 Jahre alt, aber der hat einen Verstand wie ein 20-Jähriger. Der ist immer noch lernfähig. Das heißt, jemand, der lernfähig ist, mit ihm kannst du auch Dawa machen. Und diese Vortrag habe ich extra diesen ersten Vortrag ausgewählt, damit ihr wisst, was wollen wir heute Abend diskutieren, was wollen wir morgen reden, wenn andere Prediger da sind, was wollen wir bis Sonntag mit euch im Harz reden, damit ihr wisst, wie ein Dawa funktioniert, wie ein Verein funktioniert, wie eine Organisation funktioniert nach Quran und Karim. Das heißt, der für Entwicklung offen ist, der offen ist für Terbiye, dem kannst du noch erziehen, auch wenn er schon 40 Jahre alt ist. Aber wenn er sagt, nein, ich bin zu, ich begreife nichts, ich habe kein Interesse, auch wenn er 15 Jahre alt ist, dann ist er nicht mehr jung. Jung zählt in Scharia jemand, der immer noch offen ist für Entwicklung, und er entwickelt sich und verbessert sich immer noch. Das heißt, er ist nicht stur in einer Meinung. Das sind junge Männer. Das heißt, wenn du ihn überzeugst, er ändert seine Meinung. Der sagt nicht, nee, was ich spucke, ich lecke nicht. Gibt solche Sprichwörter. Was ich spucke, ich lecke nicht. In Islam gibt es nicht. Allah sagt, nein, dann kannst du keine Organisation führen. Wenn du sagst, was ich spucke, ich lecke nicht, dann bist du kein Organisationsmensch. Dann kannst du auch keinen Verein führen. Wenn du diese Brüder führen möchtest, dann musst du jung sein. Das heißt, dein Verstand muss jung bleiben, offen sein, bereit sein für Zusammenarbeit. Die Leute, die offen sind für Projekte, sie können auch sich entwickeln und Erfolg zeigen. Und man kann in diesem Projekt auch, schaut, Ashab al-Kahf hat gelebt vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wird gesagt, nach Musa a.s., sogar nach Isa a.s. haben die gelebt, wird überliefert. Das heißt, in dieser Zeitraum, aber ihr Projekt ist lebendig geblieben. Warum? Weil sie waren junge Männer, die sich entwickelt haben. Im Gegensatz zur Einzelarbeit, sein Projekt wird enden. Das heißt, was braucht eine Organisation? Ich habe jetzt einen Verein. Damit mein Verein einen Erfolg hat, was brauchst du? So musst du überlegen. Ich habe eine Moschee, ich habe einen Verein, ich habe ein Dawa-Zentrum, ich habe einen Unterrichtskreis. Wie kann ich Erfolg haben? Erstens, wir brauchen Aqide. Was brauchen wir? Wir brauchen Aqida, deswegen sagt Allah Azza wa Jalla nach dem roten Stift, was steht da?
Die an ihren Herrn glauben.
Das ist Organisation, Bedingung. Willst du in der Organisation arbeiten? Wir brauchen Aqida, nicht Emotionen. Das heißt, wer ist hier gekommen wegen Freund? Das ist Emotion. Er ist gegangen wegen Emotion. Und jemand ist gekommen wegen Akide hierher. Ist großer Unterschied. Wer ist gekommen nur wegen Freund? Er wird von diesen Unterrichten, von den Predigern nur wenig profitieren. Weil es mit Emotionen hier. Nicht mit Ziel. Hab kein Ziel. Wenn du hast keine Glaube, du bist Emotion. Entweder hast du Glaube und du bleibst standhaft, oder du hast Emotion. Ja, mein Vater wollte, dass ich mitfahre. Meine Mutter hat mich gezwungen mitzugehen. Von diesem Mann kannst du keine Organisation gründen. Dem kannst du keinen Unterrichtskreis geben. Warum? Weil er muss das machen mit Glauben. Hat er diesen Glauben? Sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Das heißt, wer das mit Emotionen macht, wisse, er wird nach ein paar Monaten aufhören. Er wird dich im Stich lassen. Viele Brüder, der ist gekommen. Warum? Der sagt, ich bin hier wegen Hassan. Und wenn Hassan geht, ich gehe auch. Dann wo ist dein Akide geblieben? Wo ist dein Glaube geblieben? Schaut, wie Allah, guck mal, Professoren lesen das, nicht Muslime sogar, und bringen daraus hunderte Bücher raus. Und wir Muslime haben diesen Koran bekommen und wir verstehen gar nichts vom Koran. Schaut nur von diesen Regeln, die an ihren Herrn glaubten. Das heißt, eine Organisation kann nur Erfolg haben. Erste Bedingung ist was? Nein, was haben wir gesagt? Das heißt, sie müssen glauben. Wir glauben an Allah, wir glauben an die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das die Wahrheit ist. Dass er ist Allahs Gesandter. Den kannst du einsetzen. Aber wenn jemand sagt, Wallah, ich bin da, vielleicht ich finde hier einen Bruder, der hat Schwester zum Heiraten, den kannst du nicht in Organisation nehmen. Der ist Emotion hier, mit Emotionen da. Hast du verstanden? Such aus, mit wem du arbeiten möchtest. Allah bringt dir Organisation bei. Das heißt, wenn es hat wirkliche Interesse, keine Glaube, dieses Projekt wird ausgehen. 100% unmöglich, unmöglich, dass dieser Projekt hat Erfolg, was nicht auf Akide gebaut hat. Schaut, so viele Vereine gehen zu. Warum? Hat kein Akide gehabt, nur Emotionen. Nur wegen ihm, wir haben das gemacht, weil er das wollte, ich wollte ihn treffen und so weiter. So wird gesagt. Das ist die erste Bedingung. Aber Akide reicht nicht aus. Hat zweite Bedingung. Wenn du jemanden im Vorstand nehmen möchtest, du suchst jemanden als Lehrer, du suchst jemanden in der Organisation, dass er mitwirken soll, Führung führen soll, dann er muss neben Akide eine zweite Bedingung erfüllen. Was ist die zweite Bedingung? Er muss rechtschaffene Taten haben, Amelus Salih haben. Deswegen liest den letzten Satz nochmal und wir lesen. Das heißt, وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Wir haben ihre Rechtleitung zukommen lassen. Das heißt, er hat Amelus Salih. Warum Amelus Salih? Weil je mehr du Gehorsamkeit hast, wird Iman was sein? Lauter. Was passiert, wenn du viel betest? Dein Iman geht runter oder hoch? Wir haben gesagt, erste Bedingung ist, du nur brauchst Iman. Das heißt, ich brauche Amelus Salih, damit mein Iman oben bleibt. Wenn gibt es Sünde, was passiert Iman? Geht hoch oder runter? Geht Tiefe. Und wenn Tiefe geht, Verein wird auseinanderfallen. Habt ihr verstanden? Und Projekt wird sterben. Das ist die zweite Bedingung. Aber das reicht trotzdem nicht aus, einen Verein zu führen. Nur Akide, Mashallah, der betet 5 Gebete. Reicht das aus, ein Projekt zu starten, einen Verein zu führen, was später Millionen, auch nach deinem Tod, weiterführen wird, weiter existieren wird? Was ist die dritte Bedingung? Und das dritte Bedingung sagt Allah im Koran al-Karim, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. Und das ist die dritte Bedingung. Was ist das? Und wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden. Das heißt, sie sind aufgestanden zum Qiyam. Aber welche Qiyam? Aufstehen. In Quran al-Karim sagt Allah Azza wa Jalla uns, dass die dritte Bedingung für eine Organisation, für einen Verein ist, Mut zu haben. Hast du Mut? Weil es gibt Mu'min, der ist feiglich. Es gibt Mu'min, der ist Shuja, ist mutig. Und es gibt auch, kann passieren, Mu'min, und der ist Feigling, hat Angst. Deswegen gab es einen Sahabi, der hat gesagt, ich habe Angst, ja Rasulallah. Ich kann kein Blut sehen, ich kann keine Waffe tragen. Der Gesandte hat gesagt, dann bleibst du mit den Frauen, bleib in Medina. Ist Ausnahme. Der zählt zu den großen Sahabis, ist von den Mu'minun, von den großen Gläubigen, Sahabis ist er, aber der war Feigling. Er sagt selber, ich bin Feigling, ich habe Angst, ich kann nicht kämpfen. Und Prophet hat ihm erlaubt, bei den Frauen zu bleiben. Das heißt, wenn jemand ist Feigling, er kann keinen Verein führen. Für Verein brauchen wir wen? Warum Mutige? Weil wir wollen was ändern. Du willst was ändern oder nicht? Du willst vom Schirk zum Tauhid einladen. Da brauchst du Mut. Wenn du bist Feigling, dann kannst du nicht diese ganze Gesellschaft ändern. Dafür brauchst du was? Brauchst du Kraft von Allah Azza wa Jalla, dass er dir Mut gibt. Und wenn wir schauen, liebe Geschwister im Islam, so sehen wir, jemand, der Angst hat, er kann nichts ändern. In der Geschichte zeigt mir ein Feigling, der hat die Geschichte geändert. Die Werdegang der Menschheit hat er geändert. Gibt es einen Feigling, der das geschafft hat? Gibt es nicht. Alle waren mutig. Alle müssen mutig sein in seiner Glaube, in seinen Taten, in seinen Aussagen, in seinen Entscheidungen, damit er auch Erfolg hat. Ansonsten Game over. Wird nicht Erfolg haben. Und jetzt schaut, als sie aufstanden, ist grün geschrieben, als sie aufstanden, in Qamu, im Koran gibt es zwei Suren, die uns befehlen aufzustehen. Gibt es zwei Sure. Einmal Sure Al-Muzammil. Das ist ungefähr, glaube ich, 20 Verse oder 24 Verse müssen das sein. Sure Al-Muzammil. Was erzählt Sure Al-Muzammil? Beschreibt uns das Aufstehen. Der Gesandte, alaihissalatu wassalam, und die Gläubigen sollen aufstehen. Wann? Zum Qiyamul Layl, zum Nachtgebet. Beschreibt uns detailliert, wie viel, wie lange, was wir da tun sollen und so weiter. Allah Azza wa Jalla beschreibt circa in 24 Versen das Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, wann fängt an, Said? Das heißt, nein, Qiyamul Layl, Dawud und Umar, wann fängt an Qiyamul Layl? Nach Isha bis Fajr, Zeit ist Qiyamul Layl. Aber die beste, vorzüglichste ist die letzte, dritte Detail. Habt ihr verstanden? Das heißt, wie du aufstehen sollst. In Suratul Muzammil. Und dann gibt es Suratul Muddassir, das sind 56 Verse. In diesen 56 Verse sagt Allah Azza wa Jalla, Qum fa'andhir, steh auf. Im Muzammil hat er gesagt, steh auf zum Nachtgebet. Und wie er das machen soll, in 24 Versen. Und in Surah Al-Muddassir ist doppelt so viel, 56 Verse, beschreibt Allah das Aufstehen. Das erste Sure für Nachtgebet, die Zeit zum Aufstehen ist begrenzt oder unbegrenzt? Ist begrenzt, Nachtgebet, haben wir gesagt, ab Isha, nach Isha bis Fajr. Ist begrenzte Zeit. Das heißt, kann jemand Qiyamul Layl nach Zuhr beten? Geht nicht. Ist nicht die Zeit für Qiyamul Layl. Habt ihr verstanden? Ist begrenzt die Zeit zum Aufstehen. Das heißt, warum stehst du auf? Du sagst, ich will Qiyamul Layl beten. Wenn die Zeit da ist, ist richtig. Das heißt, aber Qum verändert für Da'wah, aufzustehen, hat es eine begrenzte Uhrzeit? Soll er nur zwischen Asr und Maghrib Da'wah machen? Soll er nur Da'wah machen zwischen Isha und Fajr? Oder 24 Stunden? Antwortet? 24 Stunden. Das heißt, Allah Azza wa Jalla sagt, wie wichtig ist Organisation sogar größer als was? Nachtgebet. Sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, das heißt aufzustehen. Und dafür brauchen wir, liebe Geschwister, was? Diese Mut aufzustehen. Alayhissalatu wassalam, als er aufgefordert worden ist, die Botschaft anzukündigen, Allah gesandt das Wort, Gefühl schon sogar. Das heißt, du darfst nicht mal dem Gefühl geben, dass du was komisch bist. Nicht mal den Gefühl, nicht schon dein Aussehen oder dein Verhalten. Ja, ich werde jetzt hier laut Ezan rufen auf der Straße, Gebetsteppich aufmachen und wir werden den zeigen. Hä? Nein, Achim. Das ist nicht Organisation. Das ist nicht das, was du erreichen willst. Die Frage ist, haben diese Leute Angst? Das sind die Angsthasen. Einige Jugendliche, wenn sie das lesen, sie könnten denken, oh, diese Leute haben Angst um ihre Leben. Nein, wallah, sie haben nicht Angst um ihre Leben. Für Islam sterben ist das Schönste. Vergiss das nicht. Es gibt nichts Wertvolleres für den Muslim, als Schehid zu sterben. Warum? Weil unser Prophet wünschte diesen Tod. Obwohl er Prophet ist, er wünscht als Märtyrer zu sterben und ist sogar als Märtyrer gestorben. Schaut, warum liest jetzt diesen Vers. Allah Akbar.
Denn wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch
zwangsweise... Oder jetzt diese ist das Wichtige.
Oder euch zwangsweise
weiter
zu ihrer Glaubensrichtung zurückbringen.
Dann
wird es euch niemals mehr wohl ergehen.
Das heißt, unser Projekt ist dann ins Wasser gefallen. Das Projekt, diese Dawa-Mission muss leben, ja. Und ich kann nicht durch deine Gelüste, durch dein Nebenverhalten falsch benehmen, unser ganzes Projekt gefährden. Weil wir haben eine Aufgabe. Wir wollen Kalimatullah, Allahs Wort, in jedem Haus in schöner Art und Weise präsentieren, vorstellen, bekannt machen, mitteilen, aufklären. Wie sollen wir das machen? Und du hältst dich nicht nach den Regeln und du hast jeden auf dich zugezogen und hast jeden provoziert, jeden beleidigt, jeden gedroht, dann wird kein Erfolg kommen. Guck, dann wird es niemals mehr wohl gehen. Wem? Der da war. Dann hast du falsch gemacht. Habt ihr verstanden? Nachdem wir das verstanden haben, sagt Allah Azza wa Jalla zu uns, das heißt, wir sollen durch diese beiden Verse, was wir eben gerade gelesen haben, behutsam sein, Gesetze nicht brechen, mit jedem gut umgehen, Gutmütigkeit machen. Du siehst einen alten Opa, du nimmst ihn vom Hand und sagst, komm, ich bringe dich über die Ampel. Nicht auffallen, immer Gutmütigkeit sein. Weiter, richtige Wortwahl treffen, damit du nicht, wie heißt das, auffällst. Behutsam sein, immer richtig sprechen, du sollst immer lächeln, du sollst immer sagen, Alhamdulillah, wenn es dir gut geht, Alhamdulillah, bist du dankbar und wenn es dir schlecht geht, bist du geduldig und du weißt, du wirst dafür auch belohnt. Das beinhaltet alle gesellschaftlichen Beziehungen. Er soll behutsam sein. Alle Beziehungen soll er achten. Das heißt, mein Vater ist schwacher Muslim, ich muss wissen, wie ich mit ihm umgehe. Der ist schwacher Muslim, der ist Mutter nicht Muslima, der ist so, Sohn ist Atheist geworden, behutsam geht. Nicht mit Emotionen. Behutsam, Allah sagt uns das. Dass wir wissen, wie wir vorgehen sollen. Dann wieder aufmerksam heißt, nicht merken lassen. Das heißt, jede Art Hinweis, jede kleinste Hinweis ist sogar verboten. Schau, jede kleinste Hinweis schadet der Islam. Warum? Durch deine Rede, durch deine Benehmen, durch deine Art und Weise, wie du vor der Presse gesprochen hast, hat das dem Islam geschadet. Deswegen sagt er, warum soll ich mit Mützen laufen und ist ähnlich wie Kaida oder wie Daesh und solche Sachen? Mach das nicht. Warum tust du das? Hast du Taqwa? Allah sagt, sollst du nicht auffallen. Warum fällst du auf? Was soll das? Ja, ich liebe dieses Wort leider. Sollst du praktizieren dieses Wort und nicht irgendwo auf deinen Kopf tragen. Sondern diese Worte sollt ihr leben. Und, oder du bist nicht gesund am Kopf. Oder du bist wirklich krank, dass du Koran nicht verstehst. Warum? Weil Allah sagt, ist geschlossen. Wer diese Verse liest und sich immer noch nicht ändert, guck mal, wir reden fast eine Stunde und drei Minuten. Wenn er immer noch nicht diese Verse ihm was in sein Leben geändert hat, dann er ist krank. Der ist wirklich krank. Mit was? Mit Herzen. Denn Allah sagt, wollen Sie nicht über den Koran nachdenken? Oder es gibt ein Schloss auf Ihrem Herz. Ist geschlossen, halas. Lese, lese, rezitiere, er sieht nichts. Er sieht nur Facebook und was anderes. Deswegen, liebe Geschwister, wir sagen, aufmerksam lassen heißt, jede Art Hinweis soll er von sich fernhalten. Und niemand heißt nicht nur der Feind. Nicht mal der Bruder soll über dich falsch denken. Wenn ich sehe jetzt einen Bruder mit T-Shirt, mit komischen Schriften, Army und was weiß ich, was soll das? Warum so, willst du das über dich falsch denken? Wieso öffnest du eine Tür, was dem ganzen Projekt schaden kann. Weil unter uns sitzen verfassungsschützte Agenten, die fotografieren, schießen, er wird euch kennenlernen, wird dich geheim aufnehmen, wird dann analysiert. Und dann wird Strategie entwickelt, wie sie nächstes Mal uns zerstören können. Und du warst der Hauptakteur. Jazakallah khaira. Weil du dachtest, du hast Taqwa. Und das ist kein Taqwa. Wallah ist kein Taqwa. Deswegen lernt das, dass Ashab al-Kahf ist eigentlich unsere Situation, unsere Tag heute. Unsere Situation. Und schaut zum Schluss diesen Vers, dann bin ich auch fertig, wenn wir Ezan lesen, dann beten wir und dann ist auch das Essen da. Lies das letzte Vers.
Denn wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch zwangsweise zu ihrer Grausamkeit
zurückbringen. Merkt ihr das? Wallahi, wenn diese Moschee zugeht, wenn eure Dawa-Arbeit in Berlin kaputt geht, in Düsseldorf, in München, in Stuttgart, in Hannover, wer ist noch gekommen von wo? Karlsruhe. Hä? Wo gehst du hin, Yachi? Dann bleibt nur noch Kirche oder andere Sekten, wo du gar nicht erwünscht bist. Entweder du wirst so sein wie sie, oder du wirst gar nicht reingelassen. Hast du gesehen, welchen Schaden du anrichten kannst? Nur mit deinem Benehmen oder mit deinem Kleidung oder mit deinem Wort, wie gefährlich ist? Deswegen, diese Religion ist teuer. Mach es nicht billig. Du hast nicht das Recht, dass du einfach einen LKW nimmst und auf Menschen fährst und denkst, das ist Dschihad. Und überfahren und solche Sachen. Habt ihr verstanden? Weil durch dein Benehmen Millionen Muslime werden leiden. Das wirst du Yawm al-Qiyam haften. Sagt alayhi salatu wassalam, die zwei Söhne von Adam, der einen den anderen getötet hat, wird gesagt, Habil und Kabil. Der Mörder, jeder, der nach ihm bis Yawm al-Qiyam einen Menschen tötet, ohne Grund, als Mord, er kriegt die gleiche Sünde geschrieben. Nur in Deutschland gibt es pro Jahr, ich glaube, über 700 Mörder, mal 160 Staaten. In Brasilien ist das Zehnfache, glaube ich. Und in einigen Ländern noch mehr. In China noch mehr. Das heißt, jedes Jahr, Allah umstaan. Deswegen lerne deine Religion. Lerne deine Religion und verstehe es richtig. Und zum Schluss liest dann noch diesen Vers nochmal, damit wir die Brüderlichkeit verstehen.
Halte dich zurück zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren geduldig nach seinem Angesicht. Geduldig nach seinem Angesicht. Und deine Augen sollen nicht über sie hinwegsehen, indem du den Schmuck des diesseitigen Lebens begehrst. Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz wir unseren Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, denn der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit durch Maßlosigkeit ausgezeichnet ist.
Barakallahu fiek. Jetzt